HR Info. Das Interview.
Mit Andreas Reuter. Die Grünen sind Volkspartei in Baden-Württemberg und stellen dort sogar den Ministerpräsidenten. Im Bund aber nähern sie sich gefährlich der Abstiegszone von 5%. Cem Özdemir kennt beide Seiten der Grünen. Er stammt aus Baden-Württemberg und bekennt sich offensiv zu seiner schwäbischen Herkunft. Und er führt die Partei auf Bundesebene als Parteivorsitzender und Spitzenkandidat für die Bundestagswahl. Özdemirs Ziel, die Grünen auf Platz 3 führen, hinter Union und SPD. Jetzt ist Cem Özdemir zu Gast bei HR Info, das Interview. Herr Özdemir, in weniger als vier Monaten ist Bundestagswahl. Wenn Sie da was mitzureden haben, wer wird dann Bundeskanzler?
Das entscheiden immer noch die Wählerinnen und Wähler selber. Wir sind so aufgestellt, dass für uns nicht entscheidend ist, mit wem, sondern für was. Das ist das, was zählt. Außer mit der AfD. Selbstverständlich müssen demokratische Parteien miteinander gesprächsfähig sein. Das sind wir. Wir machen keine Ausschließerittes, aber es ist auch klar, wir sind nicht beliebig. Wir haben in unserem 10-Punkte-Plan, den wir auf dem kommenden Bundesparteitag beschließen wollen, klargemacht, wohin sich die anderen bewegen müssen, dass man am Ende zusammenkommt.
Zu dem 10-Punkte-Plan würde ich noch gerne kommen, aber die Wähler wollen doch schon wissen, wer regiert das Land, wer wird die Richtlinienkompetenz haben?
Ja, das hat normalerweise nach unserer Verfassung immer der Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin. Aber es ist natürlich auch klar, bei Platz 3, um den bewerben wir uns ja, geht es darum, wie dieses Land aussieht. Das Rennen ist offen um Platz 3. Die Unterschiede zwischen der Linkspartei, der FDP, der AfD und uns, die liegen im 1%-Bereich. Insofern haben wir alle Chancen, Platz 3 zu bekommen. Das wäre natürlich eine klare Ansage, dass die Wählerinnen und Wähler uns stark in der nächsten Regierung sehen wollen.
Trotzdem, das ist eine Menge verlangt. Ich soll sie wählen und sie verraten mir nicht, ob ich dann, wenn sie es zu bestimmen haben, Angela Merkel oder Martin Schulz kriege?
Na, das hängt doch davon ab, ob es arithmetisch reicht und ob es inhaltlich passt. Das ist eigentlich ganz einfach. Wenn ich jetzt vor der Wahl sage, ich rede mit denen nicht, die sagen, sie reden mit jenen nicht, die wiederum sagen, sie reden mit anderen nicht, dann können wir die Wähler auch so lange wählen lassen, wie es uns passt. Das finde ich nicht unbedingt angemessen in der Zeit, wo wir jetzt im Bundesrat 16 Bundesländer haben. Wenn ich richtig gezählt habe, haben wir bald 12 verschiedene Konstellationen. 12 verschiedene Konstellationen. Als ich noch ein kleiner Junge war, war es klar, es gibt im Prinzip die Ausnahmekonstellation Große Koalition, die entwickelt sich gerade von der Ausnahme zum Regelfall, was ich nicht gut finde für unsere Demokratie. Dann gab es natürlich die Option, die es immer gab, eine Koalition mit der FDP, entweder mal mit der CDU, CSU oder mit der SPD. Dann sind die Grünen dazugekommen, dann gab es noch Rot-Grün als Option. Und jetzt mittlerweile haben wir sogar eine Situation, dass in Sachsen-Anhalt eine Koalition zwischen der CDU und der SPD nicht reicht und die Grünen als dritter Partner hinzukommen müssten, damit es überhaupt noch eine Mehrheit gibt. Sie sehen, wir leben in Zeiten, wo man den Ausgang der Wahl nicht vorhersehen kann. Das ist ja auch gut so. Die Wählerinnen und Wähler haben das letzte Wort. Unser Job als Politiker ist es, zu schauen, ob man daraus regierungsfähige Mehrheiten basteln kann. Da gilt es in erster Linie geht es um das Land. Das Land muss gut regiert werden. Und für uns Grüne, da verrate ich Ihnen kein Geheimnis, geht es natürlich auch darum, dass wir möglichst viel von unseren Inhalten in dem Regierungsprogramm sehen wollen.
Ich bin da trotzdem noch mal ein bisschen penetrant. Der Absturz der Grünen begann mit dem Schulz-Hype, wenn man das mal so sagen darf. Die Wähler, so scheint es, haben sich orientiert. Es schien spannend zu sein, auf einen Zweikampf rauszulaufen. Und die Wähler haben sich orientiert zur Union oder zur SPD. Die Grünen begannen da ihren Abstieg und sind jetzt bei 6% ungefähr.
Ich finde erstmal, wir haben von den Wahlen in NRW eine verloren, leider sehr schmerzhaft. Und die andere in Schleswig-Holstein haben wir gewonnen. Das zeigt, unsere Themen sind nicht das Problem, sondern in NRW haben wir Fehler gemacht. Die arbeiten wir dort offen auf, solidarisch, wie sich das gehört, lernen daraus. Und für die Bundestagswahl ist alles offen. Ich glaube, die Absage von Trump an den Klimaschutz hat nochmal gezeigt, wie wichtig unsere Themen sind.
Also machen wir da einen Strich drunter, nicht mit wem, sondern was. Darauf kommt es Ihnen an. Die 10 Punkte haben Sie auch schon angesprochen und Sie nennen diese 10 Punkte, vorige Woche haben Sie die präsentiert, ein verbindliches Angebot an den Wähler. Was ist daran verbindlich?
Verbindlich ist daran, dass man weiß, wofür die Grünen stehen und dass man weiß, was es mit den Grünen gibt und was mit den Grünen nicht geht. Also es ist klar, wir sind die Partei, die die ökologische Modernisierung unseres Landes ins Zentrum setzen. Die sagen, das, was in Paris, das waren ja nicht wir, sondern die Bundeskanzlerin unterschrieben hat, die Klimaschutzziele, dass sich die Klimaveränderung auf unserem Planeten maximal um 2 Grad bewegen darf, eher bei 1,5 Grad, was schon schlimm genug ist. Denn das CO2 in der Atmosphäre verschwindet ja nicht. Das bleibt ja, das wir jetzt ausstoßen. Das muss man jetzt in nationale Politik umsetzen. Die Bundeskanzlerin ist sehr, sehr gut in den Überschriften beim Klimaschutz. Aber in der Substanz bleibt da nichts übrig. Sie hat sich jetzt von dem 1-Million-Ziel bei Elektrofahrzeugen bis 2020 verabschiedet. Es wird kein Kohlekraftwerk gerade abgeschaltet. Die CO2-Emissionen sind unverändert hoch. Und auch beim Thema Landwirtschaft tut sich nicht wirklich was, was artgerechte Tierhaltung angeht, was das Thema Nitrat im Grundwasser angeht, was Artenvielfalt angeht. Da sind die Grünen sehr klar aufgestellt. Und das gemeinsam mit einer sehr klaren proeuropäischen Politik, die die Chance von Präsident Macron ergreifen möchte. Und ein Thema, bei dem ich ja bekanntermaßen sehr klar positioniert bin. Ich will, dass Integrationserfolgsgeschichte gemacht wird, dass wir lernen aus den Fehlern der Gastarbeiterzeit und jetzt bei den Flüchtlingen nicht die gleichen Fehler wiederholen, sondern von Anfang an auf Sprache setzen, von Anfang an auf Arbeit setzen, aber auch auf die Wertegemeinschaft.
Sie sind auch nicht schlecht bei den Überschriften. In den 10 Punkten steht, die 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke sofort abschalten, in 20 Jahren keine Mastenstelle mehr, sondern nur noch Fleisch aus artgerechter Tierhaltung, ihr wirklich für alle. Wer hier geboren ist, ist deutscher Staatsbürger. Welche Partei soll sich darauf einlassen, außer den Grünen?
Naja, erstmal ist es das, was die Grünen wollen. Und es ist klar, wer mit uns koalieren will, muss sich in diesen Fragen auf uns zubewegen. Sonst kommen wir nicht zusammen. Wir wollen nicht regieren um des Regieren willen, sondern wir wollen regieren, weil wir gestalten wollen, weil wir glauben, dass ein Land, das stehen bleibt, zurückfällt. Ich will, dass Deutschland wieder, wie das unter Rot-Grün war, das Land ist, das jetzt das nächste große Ding in Angriff nimmt. Nach dem Ziel Energiewende, erneuerbare Energien, muss jetzt Deutschland führend werden beim Thema Umstieg vom Verbrennungsmotor auf emissionsarme und dann emissionsfreie Fahrzeuge. Unsere Ingenieure können das. Die sind nicht blöder wie die von Tesla oder wie chinesische, japanische, südkoreanische. Die haben halt ein Pech. Und das Pech heißt Bundesverkehrsminister Dobrindt, dessen Hauptprojekt die absurde Maut ist, von der wir jetzt ja gehört haben, dass sie bald sowieso wieder abgeschafft wird, weil es dann eine europäische Maut geben soll, die künftig an der Fahrtstrecke ausgemessen wird. Also wofür der ganze Irrsinn, wofür der ganze Aufwand? 4 verlorene Jahre für das Thema, dass es endlich in Deutschland eine Ladeinfrastruktur gibt, dass es einheitliche Stecker gibt, dass die Zeit verkürzt wird, die man braucht, um zu laden, dass beispielsweise dafür gesorgt wird, dass bei Neubauten und Supermärkten überall solche Tankstellen da sind, damit die Leute auch die Möglichkeit haben, so ein Fahrzeug zu fahren. 4 verlorene Jahre, andere schlafen nicht.
Aber die Forderung ab 2030 keine Neuwagen aus Deutschland mehr mit Benzinmotor oder mit Dieselmotor, die hat es nicht in die 10 Punkte geschafft. Wäre doch eine schöne, knallige Forderung gewesen, die jeder versteht, wo man sich auch dran abarbeiten kann.
Ja, die steht ja im Programm drin, aber in den 10 Punkten formulieren wir die Sachen, die wir in 4 Jahren umsetzen können. Und das kann man natürlich nicht in 4 Jahren umsetzen. Unsere Punkte haben auch den Anspruch, dass sie realisierbar sind. Wir verlangen nicht das Nirvana oder Versprechen des Nirvana, sondern Dinge, die man sofort umsetzen könnte, wenn wir regieren. Daran wollen wir uns messen lassen. Deshalb haben wir die Punkte auch relativ konkret gehalten.
HR Info, das Interview mit Cem Özdemir, einer von 2 Bundesvorsitzenden der Grünen und einer von 2 Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Herr Özdemir, jetzt kommt der Moment, wo unsere berühmte HR Info Interviewbox zum Einsatz kommt. Ich gebe sie Ihnen hier mal, eine weiße Plastikbox mit hr-info-Aufdruck. Da tun wir Sachen rein, die irgendwas mit unserem Gast zu tun haben, seinem Leben, seiner Arbeit. Sind Sie doch so nett, schauen mal rein, was ich da für Sie drin versteckt habe.
Auf der Schwäbische Eisenbahner gibt es viele Altstationen.
Klasse.
So, was habe ich denn da? Was sehen Sie denn? Also, wir hören die Schwäbische Eisenbahn und ich habe Ihnen so ein paar Bildchen reingelegt, auch von der Schwäbischen Eisenbahn. Was fällt Ihnen dazu ein?
Ja, da fällt mir ein, dass eine meiner ersten Aktivitäten, warum ich überhaupt heute hier sitze und zu den Grünen gekommen bin, eine stillgelegte Eisenbahnstrecke war, auch eine Schwäbische Eisenbahn, zu meiner Geburtsstadt Bad Urach in die nächste Stadt Metzingen. Und diese Strecke wurde leider eingestellt, weil damals alle anderen Parteien gesagt, die Grünen gab es damals noch gar nicht, gesagt haben, braucht man nicht mehr Zug fahren, das macht man heutzutage nicht mehr, das ist irgendwie altmodisch. man fährt Auto oder wenn man schon sich kein Auto leisten kann, dann fährt man höchstens noch Bus. Gott sei Dank haben einige Leute, die man damals als Verrückte bezeichnet hat und als Spinner, ich gehörte auch dazu, als Jungspund, gesagt, zumindest müssen wir die Gleise erhalten, dass sie nicht rausgerissen werden. Die sollten nämlich damals auch rausgerissen werden für eine Umgehungsstraße. Die Gleise wurden erhalten, wir haben Sonderzugfahrten gemacht. Ich durfte mich als Schaffner verkleiden. Das war eine Wahnsinns-Gaudi für mich, eine unglaublich große Ehre bei den Sonderzugfahrten. Und jetzt fährt der Zug wieder. Ich kann theoretisch von Berlin, wo ich berufsbedingt wohne, in die Geburtsstadt Bad Urach über meinen Wahlkreis Stuttgart mit dem Zug fahren. Ich gebe zu, man muss umsteigen. Eine direkte Verbindung nach Bad Urach gibt es noch nicht. Ich kann auch nicht versprechen, dass es sie gibt, wenn man die Grünen wählt. Das wäre, glaube ich, unehrlich. Aber der Zug fährt wieder. Und jetzt ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nicht ganz wie bei der Schwäbischen Eisenbahn, dass sie elektrifiziert wird mit Ausweichstrecken. Weil natürlich muss der Zug auch attraktiv sein, damit die jungen Leute bleiben im ländlichen Raum, damit sie nicht wegziehen alle. Riesiges Problem im ländlichen Raum, in Kleinstädten, die nicht so industriestark sind. Und ich finde das einfach faszinierend, wie etwas, was eine Außenseiterposition mal war, mittlerweile eine ganz entscheidende Frage ist, um die Attraktivität gerade im ländlichen Raum hochzuhalten.
Den Jungspund kann man sehen in Ihrem Bewerbungsfilm für die Urwahl. da sieht man sie, ich würde mal sagen, 19, 20 Jahre alt oder noch jünger, in so einer alten Eisenbahneruniform mit Schirmmütze, genau, am Bahnhof, der wahrgewordene Jungentraum.
Den realisiere ich doch heute noch. Also ich habe ja mein Hobby zum Beruf gemacht. Ich bin in der bahnfreundlichsten Partei Deutschlands der Vorsitzende. Ist doch großartig. Und er kann das schon von sich sagen, dass er sein Hobby zum Beruf machen durfte. Ist das nicht großartig?
Anderen Grünen, viele Grüne haben so ein Urerlebnis aus Gorleben, aus Wackersdorf, Blockade an der Startbahn West.
Das haben mir meine Eltern nicht erlaubt, nach Gorleben zu fahren. Ich habe zwar den Ausweis immer noch vom Wendland. Also ich bin auch Bürger der Freien Republik Wendland. Den Ausweis habe ich damals bekommen. Hinfahren durfte ich damals nicht. Das war einfach zu weit weg. Genauso wie die Friedensdemonstration Anfang der 80er in Bonn. Da durfte ich auch nicht hin. Ich musste halt mich damit begnügen, dass ich in Urach eine Menschenkette für den Frieden gemacht habe.
Ist so ein bisschen aber auch so die baden-württembergische Spielart. Die Grünen in Baden-Württemberg sind irgendwie was Besonderes und irgendwie schon auch ein bisschen biederer, oder?
Ich würde nicht bieder sagen, sondern die sind halt besonders erfolgreich. Ich meine, 30% bei einer Landtagswahl, die Wiederwahl des Ministerpräsidenten auf Platz 1 noch vor der CDU, das muss man erst mal schaffen. Ich will jetzt nicht angeben, der Schwabe ist ja auch bescheiden, aber immerhin das zweitbeste Erststimmenergebnis bundesweit in Stuttgart nach Friedrichshain-Kreuzberg in meinem Wahlkreis. Auf Schwäbisch würde man sagen, besser als in Toast gemacht. Also auf Hochdeutsch besser als in die Hose gemacht.
Winfried Kretschmann sagt, er betet für Angela Merkel. Kretschmann ist katholisch. Sie sagen, Sie sind säkularer Moslem. Wie halten Sie es denn damit? Beten Sie auch für die Kanzlerin?
Also ich bete nicht für die Kanzlerin. Ich bete auch nicht für mein eigenes Seelenheil. Aber ich habe großen Respekt vor Leuten, die beten und religiös sind. Für alle Religionen, aber auch für die, die nicht religiös sind. Das soll jeder halten, wie er es für richtig findet und jeder halten, wie sie es für richtig findet. Er meinte das damals im Zusammenhang mit dem Wahlkampf in Baden-Württemberg, dass sie da für Europa eine wichtige Rolle spielte. Das tut sie ja nach wie vor. Allein meine große Sorge ist, dass der Mut, den sie mal hatte, beispielsweise als sie die Entscheidung traf in der Flüchtlingsfrage, dass sie der gerade in Europa-Fragen verlassen hat. Sie weiß es sicherlich besser, da bin ich fest überzeugt davon. Aber mein Eindruck ist, dass sie sich nicht traut wegen der Skeptiker in der eigenen Fraktion. Wir haben jetzt ja gesehen, dass es sogar Klimaskeptiker in der Union gibt. Und es gibt leider auch jede Menge Europaskeptiker in der Union. Und Frau Merkel nimmt offensichtlich Rücksicht auf sie. Das kann ich nur mit großen Sorgenfalten sehen und beschreiben. Denn ein Präsident Macron, den hat man einmal. Und wenn der weg ist, dann kommt eine Frau Le Pen. Das kann nicht im deutschen Interesse sein, das kann nicht im europäischen Interesse sein. Darum sollte sie alles tun, dass Macron erfolgreich ist. Macrons Erfolg ist unser Erfolg. Diese Chance nicht zu nutzen, da wird man sich an künftigen Generationen versündigen.
Um nochmal bei der Religion zu bleiben. Sie haben mal gesagt, vor 2 Jahren war das schon, Sie könnten es nicht mehr hören, wenn immer nach islamistischen Anschlägen ritualisiert gesagt werde, das hat alles gar nichts mit dem Islam zu tun. ist der Islam doch das Problem oder was meinten Sie da?
Das ist nicht der Islams Problem, sondern es ist das, was die Menschen aus dem Islam machen. Und es sind halt nun mal Menschen, die eine Religion gestalten. Wenn Sie ein böser Mensch sind, dann finden Sie in jedem heiligen Buch das, was Sie suchen. Und wenn Sie das nicht sind, dann finden Sie anderes in den heiligen Büchern. Das ist ja das, was wir daraus machen. Das Gleiche kann man theoretisch auch mit der Bibel machen, wenn man das will. Und viele Jahrhunderte lang ist es ja gemacht worden in manchen Teilen der Welt. Wenn ich mir den Bible Belt in den USA anschaue und die unheilige Verknüpfung mit Rechtsaußen dort, geschieht es zum Teil bis heute. Also Sie könnten theoretisch auch das Paulus-Zitat, das Weib aber schweige in der Gemeinde nehmen, aus dem Neuen Testament, Sie könnten aus dem Alten Testament, vom Steinigen bis zu was weiß ich was, alles finden. Entscheidend ist, dass wir die heiligen Bücher, die ich achte, wie gesagt, auch als säkularer Bürger und überzeugter Bürger und unserer Republik, dass man die mit dem Wissen von heute, an dem Ort, an dem man lebt, zeitgenössisch auslegen können muss. Und das dürfen religiöse Führer nicht verbieten. Das tun sie aber gerade manche in der islamischen Welt. Und zur Ehrlichkeit gehört aber auch dazu, dass eines der Länder, das vom Westen besonders hofiert wird, die Quelle dieses Irrsinns ist. Ich rede von Saudi-Arabien, ich rede von den Golfstaaten, wo es sich ja gerade wieder zuspitzt. Ich meine, welche Absurdität, dass gerade Saudi-Arabien Katar vorwirft, Terror zu unterstützen. Die größte Unterstützung ist nach wie vor von saudischem Geld, von saudischen Stiftungen in Richtung Islamismus. Die Ideologie von ISIS, die Ideologie des Wahhabismus, die kann man nicht voneinander trennen. Das ist der Irrsinn, der kommt dort her. Herr Trump war gerade dort, hat einen Knicks gemacht vor den Saudis. Unsere Politiker machen es genauso, erweisen ihre Hochachtung den saudischen Führern. Ich kann nur sagen, die Art des Islam, die ich von meiner Mutter gelernt habe, die ein weltoffener, ein toleranter Islam ist. Meine Mutter hat mir gesagt, geh in den evangelischen Religionsunterricht, die glauben auch an einen Gott, weil es keinen islamischen gab. Wir haben zu Hause Weihnachten gefeiert, weil sich das so gehört, damit das Kind nicht, also in dem Fall ich das Gefühl habe, dass mir was fehlt. Mit diesem Islam bin ich aufgewachsen. Dieser Islam wird gerade bedroht. Und jetzt kommt die besondere Ironie. Der Westen finanziert das noch durch seine Öleinfuhren mit. Also ist die Politik der Grünen, die sagt, wir müssen stärker setzen, weg vom Öl, weg vom Gas, vom russischen Gas in dem Fall, weg davon, dass wir unseren Planeten kaputt machen durch Kohle, ist auch eine Politik, die gut ist für unsere Sicherheit und die schlecht ist für die Fanatiker in der Welt.
HR Info, das Interview mit Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen für die Bundestagswahl. Herr Özdemir, Sie wollen ab September im Bund wieder mitregieren. Ich nehme mal an, Sie kämen als Außenminister in Frage. Der amtierende Außenminister Sigmar Gabriel ist Pfingstmontag in der Türkei gewesen, hat da nochmal über Incirlik geredet und das Besuchsrecht der Bundestagsabgeordneten bei den deutschen Soldaten. Jetzt ist er zurückgekommen mit der Ansage, hat nichts gebracht. Die deutschen Soldaten müssen abziehen. Was hätten Sie als Außenminister anders gemacht?
Also ich will jetzt nicht so tun, als ob wir das Rad neu erfinden würden. Auch die Grünen übrigens, also danke für die Frage, aber ich bin nicht Außenminister, wär's nicht, sondern ich will, dass die Grünen erfolgreich regieren und dann danach schaut mal, was passiert. Aber das nur am Rande. Jedenfalls auch die Grünen müssten mit den Trumps dieser Welt, mit den Orbans dieser Welt, mit den Putins und den Erdogans und wie sie alle heißen, reden. Wenn man sich nur mit netten Menschen unterhält, dann müsste man vor allem in Baden-Württemberg bleiben. War jetzt ein bisschen Werbung.
In Hessen doch auch.
Natürlich Hessen, überhaupt der Süden der Republik, die ganze Republik natürlich. Aber man muss eben halt auch mit den unangenehmen Zeitgenossen reden. Das gehört nun mal dazu. Aber ich möchte, dass wenn der deutsche Außenminister reist, wenn die Bundeskanzlerin reist, wenn Vertreter unserer Republik reisen, dann will ich, dass die Menschenrechte nicht beim Check-in abgegeben werden. Dann will ich, dass die Werte dieser Republik mit dabei sind, mit reisen, dass man merkt, da reist ein Vertreter eines Landes, der brennt für die Menschenrechte, für Demokratie, für Rechtsstaatlichkeit und dass das deutlich zum Ausdruck gebracht wird. Das kann man nicht immer dadurch machen, dass man das auf dem Marktplatz trägt. Ich verlange ja auch nicht, dass die Bundeskanzlerin sich an diesem illegalen Kitschpalast von Erdogan ankettet. Das habe ich schon mehrfach gesagt, aber ich will schon, dass ich das spüre, dass sie in ihrem Reiseprogramm Zeit hat, sich mit der Opposition zu treffen. Hat sie sich lange Zeit schwer damit getan. Erst nachdem wir immer wieder gehämmert haben, darauf hingewiesen haben, hat sie endlich mal Zeit gehabt, sich auch mit Oppositionsleuten zu treffen, mit der kritischen Presse zu treffen. Das sind genau die falschen Signale, die einen Herr Erdogan ermutigen. Und zur Reise des Außenministers will ich schon sagen, ich muss mich wundern, wie viel Demütigungen braucht denn diese Regierung, bis wir endlich sagen, wir hören auf, Waffen in die Türkei zu liefern und sagen ganz klar, wir haben ein Interesse an der westlichen Türkei, Aber das liegt an der Türkei, wie sie sich verhält. Und wir belohnen die Türkei nicht auch noch dadurch, wie es Gabriel angedeutet hat, dass wir möglicherweise die Zollunion noch um die Landwirtschaft erweitern. Wodurch hat sich denn die Türkei qualifiziert? Hat sie Deniz Yücel, unseren Staatsbürger, freigelassen? Macht sie mittlerweile rechtsstaatliche Verfahren für die Oppositionellen? Ist einer der bedeutendsten Oppositionsführer, Selahattin Demirtas, der nun deshalb im Gefängnis sitzt, weil er Erdogan gefährlich geworden ist bei den Wahlen, ist er etwa freigelassen worden? Nichts dergleichen ist passiert. Was macht die Bundesregierung? Sie überlegt sich schon neue Geschenke für Erdogan. Jetzt ist mal genug mit den Geschenken.
So richtig zerrüttet, hat man den Eindruck, ist das Verhältnis zur Türkei seit der Bundestagsresolution, in der die Massaker an den Armeniern im damaligen Osmanischen Reich als Völkermord bezeichnet wurden. Sie waren damals die treibende Kraft hinter dieser Resolution. Eigentlich haben Sie dafür gesorgt, dass die auch wirklich beschlossen wurde im Bundestag. Bereuen Sie das inzwischen manchmal, so wie sich das Verhältnis seither entwickelt hat?
Keine Sekunde. Ich finde, das war überfällig. Ich meine, dass es 101 Jahre gebraucht hat, dass wir uns mit einem dunklen Fleck ja auch unserer Geschichte beschäftigen. Dass da ein mehrheitlich christliches Land damals aus Gründen der Waffenbrüderschaft zum Osmanischen Reich sich dafür entschieden hat, wegzuschauen, sich gar mitschuldig gemacht hat, das war höchste Eisenbahn, dass wir uns endlich dazu bekennen. Aber natürlich erhöht es den Druck auf Ankara. Warum erhöht es den Druck? Weil es ist doch so, wie wenn wir gemeinsam ein Verbrechen begangen haben. Sie haben es vielleicht ausgeführt, ich war dabei und irgendwann plagt mich mein Gewissen und ich gestehe es. Das erhöht natürlich den Druck auf denjenigen, der die Kugel abgefeuert hat. Und das weiß Ankara und das erklärt die Schärfe der Angriffe. Ich glaube, Ankara ist gut beraten, wenn es sich endlich zu den dunklen Flecken der Geschichte bekennt. Kein Land wird schwächer dadurch. Das beste Beispiel ist doch Deutschland. Und schadet es doch nicht, dass wir uns mit unserer dunklen Vergangenheit im Nationalsozialismus, übrigens auch durch Druck aus der Zivilgesellschaft, ich erinnere an die Geschichtswerkstätten, ich erinnere an viele, viele Initiativen aus der Bürgergesellschaft, auch dank der 68er, die da irgendwann mal kritische Fragen gestellt haben an die Elterngeneration. Aber es hat dieses Land nicht schwächer gemacht. Und ich kann nur freundschaftlich der Türkei raten, sich damit endlich zu beschäftigen. Die Welt vergisst es nicht und wir werden es nicht vergessen.
Und was wäre Ihr Plan, um das Verhältnis zur Türkei irgendwie halbwegs wieder in geordnete Bahnen zu bringen?
Indem man nicht die Menschen, die mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mehrheitlich gegen das Referendum in der Türkei votiert haben, mit Erdogan verwechselt. Eigentlich müsste man ja, so wie wir gegenwärtig ja nach der Brexit-Entscheidung, nach der Trump-Wahl immer sagen, und danach haben die Niederländer, die Österreicher, die Franzosen mehrheitlich proeuropäisch gewählt. Eigentlich gehört die Türkei in diese Aufzählung mit rein. Denn hätte man die Menschen nicht um ihren Wahlerfolg betrogen, also wir haben ja die Bilder alle gesehen, wo nachträglich Stimmzettel abgestempelt worden sind etc. Und mal ganz abgesehen davon, Erdogan trat quasi auf jedem Fernsehkanal auf und die Oppositionspolitiker waren, wenn sie nicht im Gefängnis waren, durften sie nicht im Fernsehen auftreten, geschweige denn Veranstaltungen machen. Also wäre es mit großer Wahrscheinlichkeit mehr als 50% gewesen. Das heißt, mehr als 50% der Menschen in der Türkei sind gegen Erdogan, sind für das, wofür wir uns einsetzen, für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte. Und die dürfen wir nicht bestrafen. Man muss bei jeder Gelegenheit deutlich machen, unsere Politik richtet sich gegen Erdogan, der offensichtlich faire Wahlen nicht mehr gewinnen kann, der ohne Betrug keine Chance mehr hat, eine Wahl zu gewinnen. Aber sie richtet sich nicht gegen die Mehrheit der Menschen in der Türkei.
Sie sind diesem Erdogan auch schon mal persönlich begegnet.
Mehrfach.
Erzählen Sie uns mal, wie ist das so? Was ist der für ein Typ, wenn man ihm persönlich begegnet? Und wie geht er mit Ihnen um?
Also jetzt gerade gar nicht mehr, weil ich ja leider nicht in die Türkei kann. Die fürchten sich ja vor mir. Und davor allerdings, in der Frühphase, als er noch Oberbürgermeister von Istanbul war und dann die Parlamentswahlen gewonnen hatte, als Parteivorsitzender, später als Ministerpräsident, habe ich einen völlig anderen Erdogan kennengelernt wie den jetzigen Erdogan. Ein Erdogan, der auch zuhören konnte, ein Erdogan, der nachdenklich war, ein Erdogan, der Fragen gestellt hat, ein Erdogan, der nicht beratungsresistent war, also einer, der praktisch mit dem jetzigen, außer dem Namen, nichts mehr gemein hat. Jetzt könnte man die Frage anschließen, hat er sich so durch die Macht verändert oder hat er uns alle reingelegt und war nie ein Demokrat? Vermutlich ist es beides.
Vielen Dank, Cem Özdemir. Das war HR Info, das Interview mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen und Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl. Infos zur Sendung und das ganze Gespräch nochmal zum Nachhören finden Sie auf hrinforadio.de. Mein Name ist Andreas Reuter.